So, wer von euch hat heute Morgen schon Tempelsteuer gezahlt? Hände hoch. Es waren noch nicht so viele gewesen. Irgendwie nach Gesetz wäre es eh Tageslohn, aber wir denkt, ja komm, wir sind Schweizer, uns geht's gut, wir haben zwei verlangt. Ihr könnt das gerne auch noch nachholen. Das ist Vorlage, oder? Das musst du machen, für das darfst du herkommen überhaupt, das darfst du dabei sein. Es ist wichtig, dass das eingelegt wird, und zwar über das, was du schon rausgehst, wird das auch noch verlangt. Das ist uns mega wichtig. Genau. Wer von euch hat das triggert? Ich glaube, ihr kennt es gut. Tina ist triggert. Die anderen kennen es gut genug, für wahrscheinlich zu wissen, dass es ein Joke war. Aber es hat Zusammenhang mit dem Thema heute Morgen. Wir sind in der Serie Johannes-Evangelium. Als Gemeinde lesen wir miteinander das Johannes-Evangelium durchlesen. Und analog dazu gibt es sonst eine Predigt. Ich tue heute, wie gesagt, nicht über die Hochzeit zu Kana, da hat man schon mehr Predigt gesagt. Ich möchte heute unbedingt über die Tempelreinigung predigen, weil es ja so ein Kontrast scheint zu unserem Jahresthema Friedenfürst, oder? Haben wir Jahresthema ausgerufen, Friedenfürst, Jesus ist ein Friedenfürst, ein lieber Kerl, oder? Und nachher kommt die Tempelreinigung daher und triggert irgendwie unser Herz, wenn wir ganz ehrlich sind. Ich denke, was läuft hier, Jesus? Was läuft mit dir da hier? Und das wollen wir miteinander angucken. Die die Bibel dabei haben, sei es auf dem Handy oder in Papierform, dürfen gerne aufschlagen. Wir haben im Johannes-Evangelium, Kapitel 2, ab Verse 13, ist beschrieben, und das Passafest der Juden stand kurz bevor. Deshalb ging Jesus hinauf nach Jerusalem. Und im Tempel fand er die Verkäufer von Ochsen, Schafen, Tauben und die Wechsler sitzen. Da machte er sich eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle mitsamt den Schafen und Ochsen zum Tempel hinaus. Verschüttete den Wechseln das Geld, stieß die Tische um und sagte zu denen, die Tauben verkauften, tragt das weg von hier und macht das Haus meines Vaters nicht zum Kaufhaus. Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Jetzt die, die Bibel gut kennen, werden wird aufgefallen sein, der Johannes bringt das relativ am Anfang. Johannes 2. Gerade am Anfang von der Geschichte, wo Johannes erzählt über Jesus, kommt gerade die Tempelreinigung. Die Synoptiker, Matthäus, Markus, Lukas, haben aber die ganze Geschichte eher hinten nachher angehängt. Es gibt verschiedene Erklärungsversuche, dass man sagen kann, ja, vielleicht ist es jetzt mal passiert oder irgendwo ist ein Fehler passiert. Johannes hat gar keine Ahnung, was er schreibt. Aber irgendwie geht man davon aus, der Johannes hat das sehr bewusst vorgezogen. Man sieht, das ganze Johannes-Evangelium ist nicht chronologisch aufgebaut, sondern Johannes hat überlegt, wie baue ich die Geschichte um Jesus auf und hat die Geschichte zum Teil vorab gebracht, um etwas zu erklären. Man könnte sagen, er hat das bewusst als prophetische Vorschau vorangestellt, für den Juden, der daher das Evangelium schreibt, zu sagen, schau, der Messias, den ihr erwartet, kommt vielleicht anders, als ihr denkt. Und hat vielleicht einen Bezug hergestellt zum Malachi 3. Da hat der Malachi im Alten Testament, lang bevor Jesus ist gekommen, hat er über den Messias geschrieben, seht, den ihr sucht, wird bald zu seinem Tempel kommen. Er kommt. Und dann seht ihr, und wer wird das zu seinem Chor tragen? Wer wird bestehen, wenn er kommt? Er wird wie das Feuer von einem Schmelzer, wie die Logen von einem Wäscher wird er sein. Er wird sitzen, schmelzen, Silber reinigen. Und er wird Söhne Levi reinigen und läutern mit Gold und Silber. Wie Gold und Silber. Und dann werden sie Gott wieder Opfer bringen in Gerechtigkeit. Und dann wird das Opfer Gott wieder gefallen. Also was ihr mal lachen seht, schon dort ist der Messias, der wird kommen, wird gegen ihn arbeiten und nicht gegen raus. Aber die Juden immer denken, wenn der Messias kommt, wird er uns befreien von all dem draussen. Wird er die Trümmer wegjagen, dann haben wir ein neues politisches Reich, eine neue Herrschaft, wir sind frei, neuen Wohlstand. Sie erwartet, der Messias kommt, er wird es aussen korrigieren, wiederherstellen. Und stattdessen hat der Malachi schon gesehen, oder Johannes hat es ganz am Anfang von seinem Evangelium gesagt, wenn der Messias kommt, wird er gegen ihn arbeiten mit euch. Und deswegen hat er die Tempelreinigung wahrscheinlich vorangestellt, um zu sagen, all das, was jetzt kommt mit dem Messias, sein Ziel ist, gegen ihn zu arbeiten. Und das ist irgendwie auch unser Wunsch heute Morgen, ist, dass wir das so mitnehmen, sagen, Jesus, wir erwarten nicht, dass du die anderen reinigst, wir erwarten, dass du gegen ihn arbeitest, aus irgendeinem Herz. Und ihr habt gesehen, so, wenn wir die Geschichte lesen, wissen wir, wie das mit dir arbeitet, hat es immer wieder auf den Weg getriggert und gleichzeitig fasziniert. Weil ich habe manchmal schon noch ein bisschen eine raue Seite in mir drin, wo ich manchmal schon freut habe, wenn es mal klebt und tätscht. Das, ja. Aber gleich als westliche Christen sind wir ehrlich, triggert so ein bisschen das Bild oder irritiert uns das vielleicht, das Bild von dem Messias, wo wir denken, er kommt, Gott in Person ist die Liebe, er hat alle gern, er ist gnädig, unendlich geduldig. Und dann kommt Jesus, der rebt den Bämmen und dann klebt es und tätscht es. Die Peitsche hat er fast sicher nicht für Menschen gebraucht, sondern eher für Tiere rauszutreiben. Das können wir, glaube ich, so festhalten. Also, ich glaube, er hat nicht Menschen abgeschlagen. Aber er hat schon irgendwo einen Ausdruck von einer Wut, die ist vorgekommen. Und das Schöne finde ich ja, die Peitsche hat er nicht mitgebracht oder irgendwo genommen. Sondern das heisst, er hat sie gemacht. Also, es ist eine bewusste Reaktion von Jesus, nicht eine impulsive Reaktion. Sondern er ist wahrscheinlich da gestanden, hat dem Treiben zugeguckt, etwas ihm ist gewachsen und hat aus Stricken eine Peitsche oder eine Geisel gemacht. Er hat Zeit zum Schnaufen, er hat Zeit zum Überlegen. Er hat eine bewusste Handlung vollzogen. Also nicht ein Ausrutscher von Jesus, es war halt auch ein Mensch, der mal verrückt wurde. Gell? Müssen wir abhaken. Also, nee, es war bewusste Aktion von unserem Messias. Okay, so. Und hilft uns vielleicht zu sehen, zu sagen, okay, Jesus als Sohn Gottes, als Messias, ist Liebe und Verkörperung von Liebe in Person, aber es ist auch Verkörperung von Wahrheit in Person. Und es hilft uns vielleicht als westliche Kirche, dass wir da nicht zu fest Jesus so als Kuschelbär abstempeln, sagen, ja, ist Frieden für Kuschelbär zum Anlehnen, sieh zu allem ja und ist super und bleib wie du bist und mach was du willst, ist alles gut und ich hätte einfach gern. Sondern auch die Dimension von Jesus zu sehen, die unglaublich scharf sein kann, die unglaublich klar sein kann. Und man kann sagen, Freunde, so nicht. Nicht die Gute in der Haus. He? Und nicht nur sagen, könntet ihr bitte das wegräumen, das ist doch nicht okay. Ist nicht in Diskussion drin, sondern hat es mit so einer Wucht gemacht. Ich habe manchmal gedacht, was wäre passiert, wenn er hergestanden wäre zum Wechseln und gesagt, du, das passt doch nicht, mach es doch raus. Oder ja, die Preise, hat die einfach mit ihnen diskutieren. Und Jesus hat das Herz so fest geschaut und hat gesagt, sorry, das bringt nicht hier. Und hat es deutlich gemacht für etwas Segen. Und so wie das vielleicht uns irritiert als westliche Kirche und als Schweizer, glaube ich, dass es auch die Juden irritiert hat, eben weil sie denkt, er wird außerhalb vom Tempel aufräumen. Und stattdessen kommt er innen rein aufräumen. Das Innen reinigen. Und ich möchte gerne beten für heute Morgen, dass es uns gelingt, die heutige Predigt und das heutige Wort zu dem die Tempelreinigung. Nicht zu hoffen und zu erwarten, dass Jesus nebendran bei den Nachbarn, bei den Freunden, bei den Bekannten, bei all denen, wo man sieht, was für ein Dreck vor der Tür liegt, etwas tut, sondern in meinem eigenen Herz. Ich sage, Jesus, ich tue mein Herz auf. Ich möchte gerne beten. Jesus, so, wir haben dir unser Herz entgegen. Wir haben dir unser Herz entgegen. Wir sagen, wenn du als Sohn Gottes bist gekommen, für den Gottesdienst, den Opferdienst wiederherzustellen in Gerechtigkeit und in einer guten Form, die Gott gefällt, dann beten wir, dass du heute Morgen in unser Herz hineinredest und tun wir unser Herz auf, dass du zu uns persönlich kannst reden, nicht zu unseren Nachbarn, nicht zu unseren Sitznachbarn, nicht zu anderen Leuten, sondern zu uns selber. Dass wir nicht darüber müssen reden, was die Schweiz verändern muss, was Europa verändern muss, was in der Welt nicht gut läuft, sondern was in unserem Leben vielleicht dran ist, für dass wir mal den Tisch umwerfen oder etwas rauswerfen. Wenn wir sagen, wir sind ein Tempel. Wie viel mehr? Danke, Jesus. Danke, dass du wirkst und redest. Amen. Und vielleicht fragst du dich, was hat Jesus genau so aufgeregt? Ist es einfach so, dass er merkt, dass er das Geschäft daraus gemacht hat, aus dem Gottesdienst? Ist ja im Alten Testament vorgesehen, dass man das machen kann? Wenn du als Jude bist auf die Welt gekommen, bist erwachsen worden, hat die Männer regelmässig die Pflicht gehabt, in den Tempel zu pilgern, gerade besonders zu den hohen Festen. Und nachher musst du zum Teil weit laufen. Und für die war vorgesehen, dass du nicht musst, in jedem Fall musst ein Tier mitnehmen musst, um zu opfern, wenn du in den Tempel kommst. Sondern dass vor Ort Gelegenheit besteht, wenn du nicht hast können, dass du eben ein Tier kaufen kannst, um zu opfern. Dass du auch etwas hast zum Bringen, weil es vielleicht schwierig war. Vielleicht andere gegeben, die vielleicht eine Katastrophe erlebt und gar keine Tiere mehr hatten. Auch die hatte die Möglichkeit, ein Tier zu kaufen oder es zu tauschen. Plus, die Juden haben dann Geschäfte auch schnell geschmeckt. Und haben dann gesagt, wisst ihr was, die Tempelstühle, die wir erheben, wir machen es so. All die Währungen der Nationen sind unrein in unseren Augen. Die gelten hier nicht. Wenn du hier in den Tempel kommst, für die Tempelsteuer zu zahlen, dann gelten nur die Schäkel vom Heiligtum, wie sie da hatten, sie gesehen, oder die galiläischen Schäkel. Alle anderen Währungen sind nicht akzeptiert worden. Sie haben gesehen, ja, weil die anderen sind unrein, nur unsere sind rein. Aber dahinter ist natürlich ein riesen Business gestanden. kommst her, kommst mit Währung irgendwo von Rom oder von Griechenland, irgend so etwas, und dann musst du wechseln. Und was haben sie gemacht beim Wechseln? Unsere Banken sind dort sehr vorbildlich dadurch, sie haben einfach eine gewisse Wechselkursgebühr. Diese hier haben eine Gebühr genommen, dass sie überhaupt seinen Handel mit ertreten, dass sie wechseln können. Auf mal einen Tageslohn, weg, so, für das hast du wechseln können. Plus die Wechselgebühr nochmal, war auch nochmal ein Tageslohn gewesen. Teure Sachen, Freunde. Jetzt je nachdem, wie viel du verdienst, Studenten sagen, betrifft mich ja nicht. Verdienen nichts, nimm was du willst. So. Aber je nach Tageslohn, den du hast, ist es viel Geld, wo sich die Leute bereichern. Jetzt musst du dir vorstellen, gerade in der Zeit vom Hochbetrieb in Jerusalem, weil alle hier müssen kommen, in den hohen Fest. Money, money, money. Da haben Leute in wenigen Tagen sehr, sehr, sehr viel Geld gemacht. Und die Priester haben mitgemacht, das Spiel hat auch mitgeholfen. Das Zweite, was Jesus sicher triggert, ist das ganze Theater mit den Kühen und den Schäfchen und den Tauben. Das hat geheißen, wenn du ein Opfer bringst, ist es ein Ausdruck davon, dass du Gott Danke sagen willst und ihn ehren und willst Buße tun für dein Leben. Und das Opfer, wie muss es sein? Heilig, rein und makellos. Naja. Und dann haben natürlich Priester und Händler auch wieder das Business entdeckt. Sie haben gemerkt, weißt du, wenn wir eure Schäfchen zurückweisen, dann müsst ihr andere kaufen. Und es hat zu einem Ritual geführt, dass irgendwie fast niemand mehr mit den eigenen Tieren kommen konnte. Dann haben wir gesagt, das ist zu wenig gut. Das ist dreckig. Da haben wir irgendeine Krankheit gefunden. Das reicht nicht. Und egal, was du sprachst, bist du irgendwie gezwungen gewesen, nebst der Tempelsteuer, dann auch noch zum achtfachen Preis ein Tier zu kaufen, weil du das Gesetz nicht erfüllen konntest. Und wenn du das nicht erfüllt hast, dann hast du ein Problem gehabt. Und all das ist begangen worden im Namen von Religion, im Namen vom Heiligtum. Und ich glaube, das hat Jesus triggert. Und das Dritte, was ich glaube, was Jesus unglaublich triggert, ist der Ort, wo es jetzt stattgefunden hat. Und zwar ist das im Vorhof von den Heiden gemacht. Wenn du in den Tempel bist, hat es einen Vorhof gegeben. Und Heiden, das sind Menschen, die nicht zu den Juden gehört und nicht Juden waren von Geburt an, die haben ein Recht gehabt, in den Vorhof hineinzukommen. Weil die Juden ihnen zugestanden, auch die können irgendwie Gott suchen. Aber ich im Vorhof und nicht weiter. Und der Vorhof wäre denkt sie, dass die dort rein kommen können, für Gott zu begegnen und zu beten, für Stille und Meditation zu suchen. Und die Juden haben die Heiden fast ein bisschen vertrieben. Und die Priester drin. Weil sie den Platz, den Ort, wo die Heiden einen Raum finden, für Gott zu begegnen, haben sie verwandelt in einen Marktplatz. Und statt dass Ruhe und Gottesbegegnung ist möglich gewesen, es war ein riesen Theater, ein riesen Lärm gewesen, und mit den Heiden die Möglichkeit genommen, Gott zu begegnen. Und ich glaube, das hat mit Jesus etwas gemacht. Tief etwas bewegt. Dass ein Ort, wo es vordergründig darum geht, dass Menschen herkommen, mit dem Vorwand sagen, wir wollen Gott suchen, wir wollen Gott begegnen, wir wollen ihm ein Opfer bringen, wir wollen ihm Danke sagen, dass der Ort ist verwandelt worden zu einer Geschäftemacherei, zu Betrug, zu totale Perversion, irgendwie, wo man alles verdreht hat. Wo es um Bereicherung und Bequemlichkeit geht. Oder andere sagen, ich bringe doch kein Tier mehr mit, ich kann es dir vor Ort kaufen. Kostet mich ein bisschen mehr, aber dann ist das ganze Theater nicht das ist. Man muss mitschleppen, ein Tübchen im Sack haben oder keine Ahnung was. Hey, machen wir es einfach. Es ist vielleicht ein bisschen teurer, dafür gibt es einfach. Und Jesus hat gespürt, jetzt haben wir den Sinn vom Opfer haben wir verloren. Den ganzen Gedanken vom Gottesdienst haben wir verloren. Und das ist das, was uns jemand verrückt gemacht hat. Das ist etwas, was mir wehtut, zu merken, jetzt geht es gar nicht um Gott hier. Hier geht es nur um einen Menschen. Und Psalm 51, Vers 18 bis 19, sieht, dass es bei Anbetung um mehr geht als um Opfer. Es heißt da, Schlachtopfer willst du nicht und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Es war immer wieder der Fokus von Jesus dort. Zu sagen, weißt du, es geht um dein Herz schlussendlich. Und gar nicht primär um äußere Formen und Ritual. Es geht um dein eigenes Herz. Und wenn Jesus gekommen ist, für den Gottesdienst zu läutern, wenn er gekommen ist, für den Opferdienst die Gerechtigkeit wiederherzustellen, so lasst uns heute Morgen mal darüber nachdenken, was die Händler und die Wechsler in unserem Leben könnten sein, wo einem gesunden Gottesdienst im Weg stehen. Im Neuen Testament steht, der neue Tempel besteht nicht aus Gebäuden. Der neue Tempel ist nicht hier Rheinbrück oder Kirche, sondern der Tempel ist unser Leib. Also ein Tempel vom Heiligen Geist. Und die Frage könnte vielleicht sein heute Morgen, wo haben wir Angebote, wo haben wir Händler in unserem Leben, wo uns könnten sagen, hey, hier hat er ein Alternativangebot. Und ich möchte gerne mit euch mal ein paar so Tische durchgehen. Ihr das gesehen, wir haben den Tisch aufgestellt. Ich habe mir vorgenommen, heute Morgen, ich benehme mich sittlich, benehme nicht Tische umwerfen, von dem her geben wir Mühe, so, das sehr dezent zu machen. Und du kommst vielleicht rein in den Tempel, wenn es dir darum geht, dem Gott zu begegnen, ein Opfer zu bringen. Und uns Westler wird immer wieder einen Tisch angeboten. Am Ende Tisch ist ein Händler von Leistung. Und sagt, weißt du, das ist dir ein Angebot. Du willst Gott ein Opfer bringen. Du willst dem Gott zeigen, dass du ihn gern hast. Oder auch den Menschen zeigen, dass du Gott gern hast. Der Tisch von Leistung hat der Händler ein gutes Angebot. Sagt, mach viel. Oder mach ein Amt, das wichtig ist, in der Kirche zum Beispiel. Oder spend viel Geld. Oder red möglichst drüber. So. Mach irgendetwas. Ein Tisch von der Leistung, der sagt, wenn du das machst und vielleicht den Menschen auch noch zeigst, dann bist du besonders wertvoll. Hilf mit, ihr Kirche. Mach dir Saaldienst, du sagst allen, dass du es machst. Dann bist du wertvoll. Mach eine Predigt, dann bist du wertvoller als etwas anderes. Also, vielleicht hast du den Tisch für ein Leistungsangebot. Und ich weiß nicht, was es in deinem Herz auslöst. Vielleicht denkst du, das bin ich darüber hinweg. Über das haben wir die letzten Jahre viel geredet. Aber gleich ist es eine üble Lüge, die immer noch tief in unserem Herz manchmal sitzt. Dass wir uns eine Wertung definieren über das, was wir tun. Weil Jesus zu uns sagt, hey, trag den Tisch weg, der braucht es nicht. Weil die Wert ist ja nicht in dem begründet, was du tust, sondern in dem, was der Schöpfer über dir sieht. Die Wert ist das, was Gott dir zuspricht und nicht in der Leistung, die du bringst. Und Jesus würde vielleicht sagen, trag das weg. Weil beim Opfern geht es nicht um die Wert. Beim Opfern geht es nicht darum, wie du dich fühlst. Bei Gott ein Opfer zu bringen und ihm Danke zu sagen, geht es nicht darum, dass du gut dastehst. Sondern geht es darum, ihn zu ehren. Beim Opfer ging es darum, ihn zu ehren und nicht dich gut herzustellen. So, trag das weg, wird vielleicht Jesus rufen. Und wir denken vielleicht, ja, der Tisch für Leistung, das haben wir schon verstanden, das haben wir Hindernis. Oder wir laufen weiter und wir kommen vielleicht zum nächsten Tisch. Und der Händler ist ein Alternativangebot zum Tisch für Leistung und sagt, das ist der Tisch für Passivität. Er sagt, hey, siehst du die, die ihren Selbstwert aufblasen durch das, was sie tun und das Gefühl, sie sind etwas Besseres. Siehst du die, die das Gefühl haben, sie machen viel und dann sind sie fromme Menschen. Haha, das haben wir durchschaut, brauchen wir nicht. Ich weiß, dass Jesus mir liebt, will ich nichts machen. Und wenn ich nichts mache, darum mache ich nichts. Und drücke mein Glauben aus und sage, guck, mein Glauben ist so gross und ich habe Gnade so fest verstanden, dass ich ihm nichts mache. Und das ist mein Opfer, nichts. Wenn wir ehrlich sind, ist aber nichts auch kein Opfer. Und schon das hier, nicht ein Versuch, Gott zu ehren, sondern ein Versuch, irgendwo etwas darzustellen und sich selber irgendwie gut zu fühlen. Weil es auch hier gar nicht um ihn geht, sondern um uns. Und Jesus sagt, trag es weg, weil es geht dem Opfer nicht darum, wie du dich fühlst, was du machst und was du nicht machst, sondern was du ihm bringst. Du denkst vielleicht, betrifft mich auch nicht. Wenn ich am nächsten Tisch, das ist der Tisch vor Exklusivität, denkst du, oh, sie alle schon, nicht so gut gesehen. Das ist für Exklusivität. So. Und wenn vielleicht in unserer Zeit heute mit Social Media fragst du vielleicht so, weißt du, es ist langweilig, immer Schäfleute rüberzubringen wie die anderen. Ich will mich führen haben. Ich bringe Gott ein besonderes Opfer. Etwas, das zählt. Etwas, das anders ist als die anderen. So. Und ich bringe Opfer, die man sieht. Opfer, die anders sind. Opfer, die grösser sind oder kleiner oder schöner oder farbiger. Und ich bringe andere Opfer. Aber auch bei diesem Opfer geht es irgendwie mehr darum, sich selber wieder zu profilieren, als Gott Danke zu sagen. Es geht darum, etwas zu sein. Und es ist nur ein Ausdruck davon, dass meine Identität nicht gefestigt ist in Jesus. Aber es geht gar nicht darum, Opfer zu bringen. Und die Opfergabe auf dem Tisch, sie drängt von Minderwertigkeit, sie wurzeln in Arroganz und Stolz drin, so, und er nicht der König, sondern nicht unser Selbstwert. Und Jesus ruft, tragt das weg. Machen Platz für Jesus. Weil es geht um ihn und nicht um uns. Und wir haben vielleicht einen nächsten Tisch. Der Tisch von der billigen Gnade. Und jetzt zähle ich einfach ein paar Tische auf. Und das nicht als ein Vorwurf euch gegenüber. Sondern ein paar Tische, die ich in meinem Herzen wieder entdecke. Sehen wir, wie gegen ihn arbeiten, oder? Der Tisch von der billigen Gnade. Man kann sagen, weißt du, ich komme zu opfern, für Jesus Danke zu sagen, was er alles gemacht hat für mich. Und das Opfer bietet dir ein Dankesopfer an für das, was er gemacht hat. Ohne dass du dein Leben ändern willst. Wo man sich dahinter versteckt. Fast ein bisschen wie ein Freipass. Sagen, Jesus hat ja am Kreuz von Golgatha alles gezahlt. Er hat das Opfer gebracht für mein Vergehen. Meine Schulden sind getilgt, meine Sachen sind vergeben. Judihui, ich mache weiter, wie ich will. Und ich bringe einfach ein fiktives Opfer, wo das Wort besteht, aber nicht ins Leben hineingeht. Aber statt dass es das Opfer von Jesus ehrt, tritt es das Opfer von Jesus mit Füßen, wenn wir nicht unser Leben näher anpassen, weil es heisst, unser Leben ist ein Gottesdienst. Und brauchen wir das manchmal als eine Ausrede? Und der Händler bietet uns so billige Gnade, dass er sagt, ah, weißt, es reicht doch einfach. Hat ganz viel Wahrheit drin, weil es reicht, dass Jesus es gemacht hat. Aber es ist immer so eine Spur Logik drin, dass er sagt, mach einfach weiter, was du willst. Und verführt uns irgendwie, dass wir gar nicht gesunde Opfer bringen. Weil hier geht es nicht darum, Gott Danke zu sagen. Hier geht es gar nicht darum, Gott zu ehren. Sondern hier geht es darum, unserem Gewissen ein bisschen eine Ruhe zu geben, zu sagen, es ist schon gut, mach einfach weiter. Spielt doch gar keine Rolle. Und Jesus ruft, tragen es weg. Lasst uns ein Opfer bringen, das zeigt, dass wir das Erlösungswerk von Jesus wertschätzen. Verstanden haben, was er gemacht hat. Und sich unser Leben in diesem Sinne wieder spiegelt. Ein anderer Tisch, wo ich sage, der ist vor allem glaube ich, bei uns Schweizer. Ein grosser Tisch, wo ich so ein bisschen unsere Schweizer Mentalität sehe, weil gerade neben billigen Gnade ruft oder Händler vor Genügsamkeit sagt, komm, es ist doch auch mal gut. Entspann dich mal ein bisschen. Muss auch nicht immer gerade extrem sein. Als Schweizer sind wir gerne so gemittet, oder? Wir sind nicht gerne radikal, wir sind nicht gerne extrem, wir sind immer gerne Mitte. Ich fühle eine Sache gut, aber wenn es um Nachfolge geht von Jesus, glaube ich, stehen wir uns manchmal selber ein bisschen im Weg. Manchmal sagen, weißt du, es muss nicht ein Schäfli sein. Ein Tübli lenkt doch. Was willst du jetzt da viel Geld geben für irgendetwas? Ein bisschen lenkt doch. Ein bisschen ist doch auch gut. Was willst du jetzt da sein ganzes Leben geben? Kannst du ja Jesus so ein bisschen brauchen? Kannst du ja zwischendurch mal beten? Das lenkt doch. Was willst du jetzt da dein Leben voll radikal auf den Jesus einstellen? Das lenkt doch, wenn du zwischendurch mal die Bibel lesest oder mal in einen Gottesdienst gehst. Ein bisschen lenkt doch. Wir wollen nicht Extremisten sein. Wir wollen nicht Fundamentalisten sein. Ein bisschen lenkt doch. So für Sparflammen. Da haben wir immer noch ein gutes Gefühl. Das Gefühl, wir sind immer noch christlich unterwegs. Und Jesus ist uns immer noch wichtig. Aber ein bisschen lenkt doch. Und ich glaube, dass der Tisch für Genügsamkeit uns Schweizer extrem im Weg steht. Weil wie wäre es, wenn wir stattdessen auf das Opfer von Jesus so reagieren würden, dass wie er sich ganz hergegeben hat, dass auch wir uns ganz hergegeben. Wie würde unser Leben vielleicht anders aussehen, wenn wir Jesus nicht ein bisschen geben? Wenn wir Jesus nicht nur erlauben, ein bisschen in unserem Leben zu hocken? Wenn wir unser Leben als eine Wohnung angucken, dass wir nicht sagen, du darfst im Wohnzimmer hocken, auf dem Esszimmer darfst du dabei sein, aber im Schlafzimmer und im Fernsehzimmer hast du keinen Platz. So, ein bisschen. Und ich wünsche mir, dass wir den Geist von Genügsamkeit immer wieder austreiben. Wir treiben hier nicht Menschen aus, ich glaube, wir treiben falsche Geste aus. Oder? Wir sagen, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, weil ich glaube, Jesus ruft, tut das weg, weil es ist ungesund, es steht euch selber im Weg. Weil auch hier geht es nicht darum, Jesus zu ehren. Es geht darum, was muss ich noch geben, damit es noch reicht. Oder? Was muss ich noch geben, damit ich noch ein bisschen dabei bin? Für das immer noch ein gutes Gefühl an Christ zu sein, vielleicht noch ein bisschen besser als die anderen, geben noch ein bisschen mehr, aber gleich nicht zu viel. Genügsamkeit. Der zweitletzte Tisch, den ich hier bringe, ist der Tisch von der Scheinfrömmigkeit. Es sind vielleicht Leute in den Tempel gekommen, im Stress vom Leben, mitgerissen von ihren Freunden, irgendwo Leute haben dich mitgenommen und du hockst da und weißt gar nicht, was du hier machst. Und manchmal ist es ja so, dass wir im Verlauf unserem Leben wie wegdriften. So beschäftigt sie mit uns selber, dass irgendwo Jesus so in einen Nebenplatz reinrutscht. Und er wird so ein bisschen zu äusseren Handlungen manchmal. Fromme Ritual, Gottesdienstbesuch, Sachen, die man noch macht. Und plötzlich, auf einmal stellt man fest, dass die äussere Handlung gar nicht so fest mit dem inneren Herz übereinstimmt. Und das ist das, was Jesus immer wieder unglaublich scharf hat angesprochen bei den Pharisäern. Er sagt, Freunde, das, was ihr sagt, ist super, aber das, was ihr macht, in eurem Herz, ist falsch. Das ist eine grosse Diskrepanz zwischen Herz und Leben. Scheinfrömmigkeit. Es wäre die falsche Ausrede zu sagen, ah, ich will euch echt sein, machen gar nichts, oder? Da sind wir dann. Aber Scheinfrömmigkeit ist auch nicht gesund. Was haben wir gelesen? Er hat gerne Opfer, die aus dem Herz rauskommen, die echt und authentisch sind. Wo wir nicht miteinander etwas vortheatern müssen. Sagen, ach komm, mach es doch mit, bring es hinter dir den Sonntagmorgen, dass du endlich auf die Ski kannst. So, schön, hast du das abgehockt, bist im Hauskreis gewesen, dass alle denken, bist du noch dabei, aber im Herz bist du schon lange nicht mehr dabei. Und Jesus ruft vielleicht auch zu dem Tisch heute Morgen. Trag das weg. Weil das finde ich ganz, ganz, ganz ein anstrengendes Christsein irgendwie. Eine äussere Form aufrechtzuerhalten. Das fromm zu tun, ohne dass das Herz dahinter ist. Also, du versuchst, geh raus, so zu tun, als ob, aber du verpasst alle Segnungen, die Jesus dir irgendwie geben will. Aber auch hier geht es gar nicht darum, ein Opfer zu bringen, sondern etwas abzuspulen, eine Pflicht zu erfüllen. Vielleicht ein Typli zu kaufen, für das du es gemacht hast. Oder vielleicht deine Spende zu geben, für das du es gemacht hast. Oder vielleicht irgendwo einen Job zu machen, das hast du ja so gemacht. Aber im Herz bist du vielleicht nicht mehr dabei. Und vielleicht ruft Jesus heute Morgen, hey, trag den Tisch von der Scheinfrömmigkeit weg und häng dein Herz wieder ein. In das Reich von Jesus. Auf dem letzten Tisch habe ich zwei Schachteln. Das eine ist der Tisch der Tradition. Wo ein Händler vielleicht ruft, hey, schön, bist du da? Und er hat wie irgendwie zwei Angebote. Das eine, der eine bietet der Tradition an und sagt, weißt du, der Tradition findest du Nostalgie. Das schwebst du deinen Kindheitserinnerungen. Da hast du schöne Gefühle und Erinnerungen an früher. Und wenn du in Gottesdienst kommst, ist es wichtig, dass deine Lieder kommen und dein Stil da ist. Und der andere bietet das Gegenstück zur Tradition an. Und sagt, hey, Hauptsache alles anders, Hauptsache alles neu, Hauptsache Veränderung. Aber häufig finden wir in dem Sinne, geht es gar nicht darum, Gott zu suchen, sondern auch für uns selber ein gutes Gefühl zu haben. Das ist das, was ich sage, wenn es in den Liedern in unserem Zusammenkommen darum geht, was mir gefällt, was für mich schön ist, wie ich es gerne habe, ist immer die Frage, wem dient der Gottesdienst? Für wer ist es denn gemacht? Sollen unsere Lieder, unsere Gebete, unsere Zusammenkunft, sollen die Gott dienen und ehren oder mir? Und zwar egal, ob man jetzt Traditionen nimmt oder das Moderne nimmt, ist die Frage für unser Herz. Für wer ist es denn gemacht? Um wer geht es denn da hier? Und Jesus ruft vielleicht auch hier. Tragt das weg. Macht Platz für Jesus. Lassen wir zu, dass Gottesdienste stattfinden, nicht nur als Zusammenkunft, sondern dass unser Leben so stattfindet, wo es um ihn geht. Und gar nicht um meine Wünsche, meine Bedürfnisse, meine Anliegen, sondern um ihn. Ihr seht ja zwei Schachteln. Die letzte Schachtel habe ich bewusst nicht beschriftet. Dann ist eine Frage an dich. Vielleicht hast du andere Händler in deinem Leben. Geldwechsler. Leute oder Sachen, die dir im Weg stehen oder wie ein alternatives Opfer anbieten. Wo wie ein Angebot ist, zu sagen, hey komm, mach es so oder so. Und was schlussendlich in deinem Leben gar nicht darum geht, den Jesus zu ehren, dem Jesus nachher zu folgen, ihm Danke zu sagen, sondern nur darum geht, was habe ich davon, was mache ich daraus, was habe ich. So, wo wir das Ego, das irgendwie abgestorben ist mit Jesus am Kreuz, wo wir das wieder so ungesund in die Mitte stellen, statt Jesus. Und das ist so die Frage von heute Morgen mit dieser Tempelreinigung, weil ich glaube, schlussendlich sind all die Tische sind wie ein Alternativangebot. Sie verdrehen zwar Opfer als Reaktion auf das, was er gemacht hat. Ein Opfer aus Dankbarkeit, aus Ehrerbietung, aus Form von Unterwerfung, von sagen, Jesus, du bist König und ich bin's nicht. Du bist Herr und ich bin's nicht. Du bist Messias, Erlöser, ich bin's nicht. Dir ist er und nicht mir. Ich bringe dich dir, weil ich habe verstanden, was du hast gemacht. Verstanden, was du über mich denkst. Verstanden, was du mir hast angeboten und geschenkt. Ich möchte euch Danke sagen. Und all die Händler verdrehen das wahre Opfer und bringen es dazu, einen Gottesdienst zu feiern, wo wir als Mensch wieder auf dem Tröndli hocken, wo es um ich, mich, mein und mir geht. Und meine Frage ist, wo sind die Händler in meinem eigenen Herz? Und die Frage an dich, wo hast du Händler in deinem eigenen Herz und sagst, hey, trage das weg von hier. Psalm 51 habe ich gelesen, Schlachtopfer wusst du nicht und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die dir gefallen, sind zerbrochene Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, würdest du Gott nicht verachten. Und so bete ich für mich selber und für uns als Gemeinde, dass wir eine neue Furcht Gottes bekommen dürfen. dass wir Opfer bringen können, weil wir verstanden haben, wie fest er uns liebt. Dass wir Opfer bringen können, weil wir gesehen haben, was er für uns gemacht hat. Und wir Opfer bringen können, weil wir ergriffen sind von dem, was er über uns sieht. Weil wir dankbar sind, was er uns schenkt. Weil wir ihn wie ehren. Opfer, die heilig, rein und makellos sind. Ich möchte jetzt eine Lobpreiszeit machen, längere. Ein Lobopfer erheben. Und ich möchte dich einladen, mach das aus echtem Herz raus. Und wenn du merkst, dass es mit deinem Herz nicht übereinstimmt, dann geh doch ins Gebet oder mit Jesus redest. Das ist, was steht denn mir im Weg? Dass ich dir wirklich als aufrichtiges Lobopfer bringe aus meinem Herz raus. Und während der Lobpreiszeit habe ich entschieden, die Tische nicht umzuwerfen, sondern euch zu bitten, dass wir als prophetische Proklamation während der Lobpreiszeit die Tische wegtragen. Jesus hat das ja teil gemacht. Er hat gesagt, trag das weg. Trag das weg von hier und mach Platz für ihn. Und vielleicht hast du einzelne Händler, die dich hier angesprochen haben, und vielleicht willst du mir sonst helfen, dass wir miteinander den Tisch wegräumen und wieder hinterher verräumen. Und sagen, wir wollen hier Platz haben für Jesus. Und wenn du den Tisch besonders angesprochen hast, darfst du den selber nehmen. Und für die Grossen braucht es vielleicht zwei, vielleicht auch als Ausdruck davon, dass wir nicht jeden Tisch immer jeden einzigen wegtragen. Und das sage ich hinten beim Kreuz, wird in der Zeit das Ministry-Team da sein, weil manchmal braucht es jemanden, der dir hilft, den Tisch wegzutragen. Vielleicht braucht es manchmal, dass du jemandem siehst, hey, guck, ich habe hier einen Händler in meinem Leben, den ich dich rauswerfen möchte. Hilf mir dabei, bett für mich. Manchmal hilft es. Es gibt leichte Tische, die gehen manchmal schon von selber. So. Aber manchmal brauchen wir das zweite oder das dritte. So, wer würde mir helfen, die Tische dann wegzutragen, während der Lobpreiszeit? Danke vielmals. Und so lässt uns das die Händler und Wechsler in unserem Leben rausschiessen. Und sagen, Jesus, nimm doch Platz ein. Und das sagen wir, Jesus, ich danke dir, dass du uns die Gemüter zeigst als Sohn Gottes. Und ich bete, dass wir dich nicht in eine Schublade reinstecken, aber sagen, du bist auch der Kuschelbär und fertig. Haben wir gesehen, du bist ein heiliger Gott, der hier auch Zorn ausgedrückt hat und eine Wut ausgedrückt hat über ein Verhalten von frommen Menschen. Nicht von den Heiden, sondern von den Frommen. Wo der ganze Gottesdienst und der Tempel wie entweiht und entreinigt haben. Und mir selber tut es leid, Jesus, wo ich mir so Händler dulde, die in mein Leben reinbrechen. Und nach deiner Nase reinkommen und ich habe sie auch geduldet, dass sie da sind. Und ich bete, dass du mir und uns allen heute Morgen siehst, wo vielleicht so Händler sind, wo wir sagen, weißt du, die haben gar keinen Platz in meinem Herz. In meinem Herz soll es um etwas anderes gehen. In meinem Herz soll es darum gehen, dass ich Jesus ehren mit meinem ganzen Leben. Mit meinem ganzen Herz. Mit meinem ganzen Geist. Und so bete ich, dass du dir die Geist heute Morgen aufdeckst. Dass wir Mut haben, Sachen zu benennen. Und gleichzeitig wollen wir nicht nur traurig sein über all dem, was nicht gut ist, sondern wir dich feiern dafür, für all die Sachen, die du schon aus unserem Leben hast, rausgekippt an Mist und Müll. Wo so viel Reinigung ist geschenkt, Freiheit von Gebundenheiten, von Schwierigkeiten in unserem Leben. Für das will wir dich ehren, Jesus, weil du gross und mächtig bist. Danke dafür. Amen. Helfen, die Sachen wegtragen. Merci vielmals.